Um den Geheimnissen dieser Schatztruhe auf die Spur zu kommen, bittet Maria Sibylla auch die einheimische Bevölkerung um Hilfe. Niemand kennt die Pflanzen und Tiere Surinams besser als sie. Denn ihre Vorfahren lebten hier schon lange, bevor die ersten Europäer südamerikanischen Boden betraten.
Eines Tages bringt man ihr ein paar besonders seltsame Insekten. Sie haben braune kleine Flügel und einen langgestreckten Kopf, der an den einer Echse erinnert. Maria Sibylla und ihre Tochter stecken sie, wie gewohnt, in eine ihrer Holzschachteln. In der Nacht wachen die beiden Frauen plötzlich auf.
Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Das ist der Kasten mit den seltsamen Insekten.
Warte, ich nehme die Kerze mit. Ja, das scheint ganz so. Aber da wollen wir doch mal sehen. Sie leuchten!
Insekten, die leuchten. Was für eine Entdeckung. Freudig aufgeregt schnappt sich Maria Sibylla ihr Notizheft und beginnt damit, ihre Beobachtungen zu dokumentieren.
Ihr Kopf oder ihre Mütze leuchtet bei Nacht wie eine Laterne. Bei Tage war der Kopf ganz durchsichtig und wie eine Blase mit rot-grünfarbenen Streifen vermischt. Aus dieser Blase kommt bei Nacht ein heller Schein, wie der einer Kerze, sodass man dabei eine Zeitung lesen könnte.
Heute weiß man, hier hat sich Maria Sibylla Merian geirrt. Die Köpfe der sogenannten Laternenträger leuchten nicht selbst. Wahrscheinlich haben sie nur den Kerzenschein reflektiert.
Es gibt so Kleinigkeiten, wo sie dann auch mal was falsch gemacht hat, wo es so zu sein scheint, als wenn sie nicht die richtige Raupe dem richtigen Falter zugeordnet hätte. Aber also, das sind wirklich Fehler, wo man sagen muss, wenn man ja eigentlich von null fast anfängt und über Surinam, über die Insekten Surinams, wusste man ja eigentlich gar nichts, als sie dorthin kam. Und als sie abreiste, hatte sie fantastische Informationen für die damalige Zeit. Da ist es also eigentlich selbstverständlich, dass das nicht ganz ohne Fehler abläuft. Sie hat unglaublich viel richtig gemacht. Das sollte man an der Stelle vielleicht erstmal betonen.
Maria Sibylla muss sich in Surinam wie in einem Märchenland fühlen. Ständig raschelt es in den Blättern und schwirrt es in der Luft.
Überall Insekten.
Die Natur hat in dem kleinen Land das Sagen. Menschen sind hier in der Minderheit. Gerade mal knapp 10.000 Einwohner leben damals in Surinam. So viele wie heute in einer sehr kleinen deutschen Stadt. Und 8.000 von ihnen sind Sklaven mit dunkler Hautfarbe, die gegen ihren Willen aus Afrika hierher gebracht worden sind.
Wenn die Sklaven hier in Paramaribo von Bord gehen, dann sind sie furchtbar ausgemergelt. Die Überfahrt muss fürchterlich gewesen sein, aneinander gekettet unter Deck, bei Sturm und bei sengender Hitze. Die Händler päppeln die Sklaven ein paar Tage auf und verkaufen sie dann hier auf dem Sklavenmarkt. Die Schreie und das Wehklagen der armen Menschen sind oft nicht auszuhalten.
Die Sklaverei ist zur Zeit des Barock etwas ganz Normales. Auf fast der ganzen Welt gehört sie zum Alltag. Billige Arbeitskräfte, die schwere Arbeiten verrichten, das steigert den Profit und kurbelt die Wirtschaft an. Das gilt im alten Griechenland und Rom genauso wie im Mittelalter. Mit dem Kolonialismus gewinnt die Sklaverei nochmals an Bedeutung. Waren aus der neuen Welt sind in Europa sehr begehrt. Doch die Produktion erfordert harte Arbeit. In Surinam geht es vor allem um den Zuckeranbau.
So viele Sklaven sterben auf den Zuckerrohrfeldern. Sie werden von den Aufsehern brutal angetrieben und verprügelt. Wer flieht, wird getötet.
Auch Maria Sibylla hat Sklaven. Auch für sie ist Sklaverei etwas ganz Normales. In ihren Texten spürt man jedoch, dass sie die Brutalität vieler Sklavenhalter verabscheut.
Viele schwarze Frauen wollen lieber sterben, als in Sklaverei zu leben. Sie glauben, dass sie nach dem Tod in Afrika in Freiheit wiedergeboren werden.
Maria Sibylla begegnet den Sklaven und den Einheimischen, die sie Indianer nennt, mit Wertschätzung. Für sie sind sie weise Informationsgeber, die vieles über die Natur wissen, von dem Europäer wie Sie keine Ahnung haben. Zum Beispiel von den Heilkräften der Pflanzen.
Die grünen Blätter des Baumwollbaums legen die Indianer auf frische Wunden, um diese zu kühlen und zu heilen.
Deshalb schreibt Maria Sibylla neben ihren Insektenbeobachtungen auch alle möglichen Sitten und Bräuche der Surinamesen in ihr Notizheft.
Die Taruba ist eine grüne Frucht. Die Indianer pressen den Saft aus und stellen ihn dann in die Sonne, wo er schwarz wird. Sie bemalen damit ihren nackten Körper mit allerlei Figuren. Diese Verzierung bleibt ihnen 9 Tage erhalten. Vorher kann sie mit keiner Seife abgewaschen werden.
So vergehen 2 Jahre, in denen Maria Sibylla Merian fast wie eine Besessene Skizzen von Tieren und Pflanzen anfertigt und ihre Beobachtungen niederschreibt. Gemeinsam mit ihrer Tochter präpariert sie tote Tiere, steckt sie auf Nadeln oder legt sie in Flüssigkeiten ein, damit ihr äußerlicher Zustand möglichst lange erhalten bleibt und bestaunt werden kann.
Zwischenresümee der gewagten Forschungsreise also: durchaus erfolgreich. Es läuft eigentlich alles wie geplant. Wenn da nicht die Gesundheit wäre. Eines Morgens wacht Maria Sibylla mit unerträglichen Kopfschmerzen auf.
Oh, mein Schädel.
Mutter, du glühst ja. Am besten, du bleibst heute im Bett.
Sie kommt bestimmt von dieser unerträglichen Hitze.
Sie bekommt hohes Fieber, dazu Schüttelfrost und Schmerzen am ganzen Leib. Niemand weiß, was mit ihr los ist.
Das ist eine seltsame Krankheit. Mal ist Mutter sterbenskrank, nach ein paar Tagen geht es ihr plötzlich wieder besser. Doch nach kurzer Zeit kehrt das Fieber zurück.
Heute geht man davon aus, dass Maria Sibylla Merian sich durch einen Moskitostich mit dem Malaria-Erreger angesteckt hat. Die Krankheit wird auch Wechselfieber genannt, weil sich Phasen von hohem Fieber und Zeiten ohne Fieber abwechseln. Wenn diese Krankheit nicht behandelt wird, dann ist sie auch heute noch sehr gefährlich und oft sogar tödlich.
Was sollen wir tun, Doktor?
Bringen Sie Ihre Mutter zurück nach Amsterdam. Hier geht es ihr ja immer schlechter. Sie ist zu alt für dieses Klima.
Aber wir sind hier doch noch lange nicht fertig.
Wenn Sie nicht gehen, kann ich für nichts garantieren. Ich denke, Ihre Mutter wird hier nicht überleben.
Dorothea hört auf den Arzt und packt alles zusammen. Vor allem die unzähligen Kisten und Gläser mit toten Eidechsen und Schlangen, Schildkröten und kleinen Krokodilen, mit aufgespießten Schmetterlingen, Raupen, Puppen und anderen Insekten.